Info 3 Mittag.
Der norwegische Attentäter Anders Behring Breivik steht in Oslo vor Gericht. Er sei nicht schuldig, sagt er selbst. Die Autorin Yvette Skraken ist 92-jährig gestorben. Die Westschweizerin hatte Frauen und sozial Schwächeren eine Stimme gegeben. Und Uli Forte, so heißt der neue Trainer der Zürcher Grasshoppers. Das Wetter, es ist trüb und kühl, zum Teil regnet es. Im Studio sind Brigitte Kramer und Philipp Böckler mit den Nachrichten.
In Oslo hat der Prozess gegen den Attentäter Anders Breivik begonnen. Der 33-Jährige bekannte sich für nicht schuldig. Breivik ist wegen Terrorismus und vorsätzlichen Mordes angeklagt. Er muss sich für den Tod von 77 Menschen verantworten. Der rechtsradikale Islamhasser hatte im Juli 2011 in Oslo eine Bombe gezündet und auf der Insel Utøya in einem Feriencamp gezielt junge Sozialdemokraten erschossen. Breivik darf vor Gericht 5 Tage lang über seine rechtsradikalen Motive sprechen. Die Norweger erwarten schockierende Aussagen. Die SBB will 29 neue Züge für die Gotthardlinie beschaffen. Das Bahnunternehmen hat dafür einen 800-Millionen-Auftrag öffentlich ausgeschrieben. Die neuen Züge sollen die jetzigen Cisalpino ersetzen. Die neuen Züge verfügen bis zu 70% mehr Sitzplätze. Ein System soll außen und innen anzeigen, wie viele Sitzplätze noch frei sind. Außerdem soll auf der Gotthardlinie kabelloses Internet Standard sein. Die verschiedenen Anbieter haben nun ein halbes Jahr Zeit, ihre Offerten bei der SBB einzureichen. In der Schweiz erkranken immer mehr Menschen an Hautkrebs. Vor allem bei den Männern haben sich die Erkrankungen des sogenannten schwarzen Hautkrebs in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Laut dem Bundesamt für Statistik ist das Hautkrebs mit 2000 neuen Fällen pro Jahr die vierthäufigste Krebsart. Bei den Frauen sei die Rate von Neuerkrankungen weniger rasch angestiegen. Je später schwarzer Hautkrebs festgestellt wird, desto geringer sind die Überlebenschancen. Die Westschweizer Romanautorin Yvette Skraken ist 92-jährig gestorben, wie ihre Familie mitteilte. Yvette Skraken veröffentlichte 15 Romane und wurde mehrmals ausgezeichnet. Zuletzt bekam sie den Prix Littéraire Lib. Skraken thematisiert in ihren Büchern die Emanzipation der Frauen, soziale Ungerechtigkeit und die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Das Schweizer Außendepartement EDA bestätigt, dass in Mali eine Schweizerin entführt worden ist. Die Frau hatte in der Oasenstadt Timbuktu gearbeitet, im Norden des westafrikanischen Landes. Verschiedene Nachrichtenagenturen hatten gemeldet, Bewaffnete hätten die Missionarin aus ihrem Haus entführt. Die Glückskette sammelt Spenden für die Sahelzone, die von einer Nahrungsmittelkrise bedroht ist. Betroffen sind die Länder Mali, Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Tschad. Es brauche vor allem Lebensmittel für die Menschen und deren Nutztiere, so die Glückskette. Spenden können auf das Postkonto 10-15.000-6 mit dem Vermerk Sahel einbezahlt werden. Der Mitbegründer des Internetkonzerns Google, Sergey Brin, warnt, dass die Freiheit des Internets so stark in Gefahr sei wie noch nie zuvor. In einem Interview mit der britischen Zeitung Guardian sagte Brin, Länder wie China, Iran und Saudi-Arabien zensurierten und blockierten Zugänge ins Internet. Brin kritisiert auch die Google-Konkurrenten Facebook und Apple. Diese würden mit ihren Plattformen die Möglichkeiten ihrer Kunden einschränken. Die vielen Regeln würden jede Innovation ersticken. Die Zürcher Grasshoppers haben einen neuen Trainer. Uli Forte tritt die Nachfolge von Chiracos Forza an. Forte wird den Medien in diesen Minuten vorgestellt. Der 37er Forte war zuletzt Trainer bei St. Gallen. Dort entließ man ihn vor einem Jahr. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.096 Punkten, ein Plus von 0,4%. Der Euro wird zu 1.2022 gehandelt und der Dollar zu 92,36 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Der Prozess gegen Anders Behring Breivik in Oslo wühlt auf. Nur einer bleibt kalt und regungslos, der Attentäter selbst. Dann Knatsch ums Wochenbett. Warum sich Spitäler und Geburtshäuser in die Haare geraten sind. Es gehe nicht um Konkurrenz.
Sondern mehr, dass das Wort Geburtshaus missbraucht wird in einer Art, wo es so nicht stimmt.
Und die schleichende Hungerkatastrophe, warum wir der Entwicklung in der Sahelzone nicht mehr länger tatenlos zuschauen sollten. Das nach Wetter und Verkehr.
Heute im Norden zeitweise Niederschlag, im Süden Aufhellungen. Am Dienstag mit Restwolken, teilweise sonnig bei 11 Grad im Norden und 17 Grad im Süden. DRS3 Verkehrsinformation von 12.06 Uhr. DRS3 Staumelder berichten in der Region Zürichsee auf der A3 Richtung Chur zwischen Wollerau und Pfäffikon stockender Verkehr.
Info 3 Mittag.
Er sucht die Öffentlichkeit für seine Hassbotschaften, für seine rechtsradikalen Ansichten. Anders Behring Breivik, der 77 Menschen kaltblütig getötet hatte und der sich ab heute in Oslo vor Gericht verantworten muss. Entsprechend groß ist in Norwegen die Angst, Breivik könnte das Gericht als Bühne missbrauchen, um sich selbst zu inszenieren. Unser Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann verfolgt den Prozess für uns. Anders Behring Breivik wurde heute früh in den Gerichtssaal geführt. Bruno Kaufmann, wie haben Sie den Moment erlebt?
Ja, es war schon ein Erschaudern, auch ein Zusammenzucken, plötzlich diesen Mann eben vor sich zu sehen, der da leicht grinsend hereinspaziert in einem schwarzen Anzug mit goldener Krawatte, und dann, als ihm die Handschellen abgenommen wurde, hat er die Faust in die Luft gereckt als einen rechtsextremistischen Gruß. Und all das hat natürlich schon mir und vielen im Gerichtssaal viel zu denken zu geben.
Wie verlief denn der erste Prozess morgen? Wurde Breivik bereits befragt?
Nein, dieser erste Prozess morgen war jetzt sozusagen die Eröffnung dieses Monsterprozesses, der ja 10 Wochen lang dauern wird. Die Staatsanwälte haben die Anklage verlesen und auch die Hintergründe begonnen aufzulisten. Anders Behring Breivik wurde gefragt, ob er sich als schuldig erklärt. Er sagte, er erkenne die Tat, aber nicht die Schuld, und überhaupt anerkenne er das Gericht nicht, weil es von politischen Parteien gegründet wurde oder unterstützt wird, die den Multikulturalismus, den er eben bekämpft, so fördern, und deshalb will dieses Gericht nicht anerkennen.
Hat denn der Attentäter von Utøya mit diesem Prozessauftakt bereits erreicht, was er wollte, nämlich ein Podium für seine Ideen und ein Publikum?
Ja, auf eine Art natürlich schon. In seinem Drehbuch ist ja das so vorgesehen, dass dieser Prozess wirklich Teil seines Propagandakrieges sein soll. Und es wurde auch ganz zum Schluss, jetzt kurz vor Mittag, auch ein Propagandafilm von Anders Behring Breivik gezeigt, in dem er sozusagen aufzeigt, wieso dieser Bürgerkrieg eben notwendig ist und weshalb er aus Notwehr gehandelt hat. Und als dieser Film gezeigt wurde, ist Anders Behring Breivik sogar kurzzeitig in Tränen ausgebrochen, also erstmals auch emotional gezeigt. Gleichzeitig muss man sagen, wirkt das Ganze natürlich so absurd und bizarr, dass man es eben wirklich nicht ernst nehmen kann. Und die Frage stellt sich natürlich, wer sozusagen sich inspirieren lassen sollte durch solche Auftritte.
Und wie reagiert das Gericht? Lässt es dem Angeklagten alle Freiheiten oder versucht es dann doch zu intervenieren?
Ja, man muss sagen, heute Morgen war jetzt sozusagen der Spielraum natürlich noch sehr klein. Das Gericht ist professionell, es ist zurückhaltend, aber auch Anders Behring Breivik hat sich relativ diszipliniert verhalten. Er hat also nicht irgendwelche Zwischenrufe gemacht. Wenn man ihn genauer beobachtet, sieht man auch, dass er hinter dieser Stahlfassade, der regungslose, kühle Mensch, eben auch Emotionen zeigt, dass er immer wieder nervös ist und sich manchmal irgendwie mit gewissen Gesichtsmimiken auch dass sich zeigt, dass da wirklich viel abläuft. Was das Gericht einfach gemacht hat, ist Grenzen bei der Übertragung gewisser Informationen aus dem Gerichtssaal heraus darzusetzen, nicht zuletzt natürlich auch mit Schutzgedanken an die Opfer und ihre Angehörigen.
Wie steht es mit den Hintergründen dieser Tat? Hat man da schon etwas Neues erfahren heute Morgen?
Ja, es ist schon in der Anklageschrift auch der Staatsanwälte klar geworden, dass Anders Behring Breivik zwar mit vielen anderen sozusagen über Internet in rechtsextremistischen Kreisen verkehrt ist, dass er aber eigentlich ab 2006 ganz klar einfach einen einsamen Weg eingeschlagen hat und seine Taten vorbereitet hat und eben dann nicht mehr in Kontakt stand mit anderen, dass es wirklich also eine Tat eines Einzelnen ist. Zum Zweiten wurde auch in der Anklage erstmals sozusagen im Detail eben auch alle Morde beschrieben. Also da hat sich einfach auch Unglaubliches gezeigt, dass wirklich Anders Behring Breivik praktisch diese Jugendlichen auf der Insel Utøya einen nach dem anderen wirklich hingerichtet hat mit 5 bis 10 Kopfschüssen. Das war schon sehr schwer zu ertragen, vor allem natürlich für die Angehörigen und Überlebenden, die viele geweint haben.
Sie haben gesagt, das ist ein Monsterprozess, der da heute früh begonnen hat. Wie geht es denn nun unmittelbar weiter?
Am Nachmittag wird noch weiter sozusagen von der Staatsanwaltschaft werden Beweise oder auch Belege, Dokumente vorgelegt. Da werden auch dann eben Bilder gezeigt von den Folgen seiner Taten in Oslo nach dem Bombenangriff, aber auch auf Utøya. Und das wird wiederum natürlich wirklich schwer zu verdauen sein für viele Menschen. Es ist gleichzeitig dann so, dass ab morgen Anders Behring Breivik 4 Tage lang sozusagen seine Erklärung geben kann, befragt werden wird und in dem Sinn natürlich wirklich eine Bühne erhält und dass für viele Menschen dieser Prozess eine Art absurdes Theater ist, der aber eine enorme Ernsthaftigkeit hat und deshalb ist es auch vielleicht wirklich diese Herausforderung, das jetzt auszuhalten, weil es gibt natürlich in einem demokratischen Rechtsstaat keine Alternative zu einem solchen Prozess.
Danke für diese Informationen. Das war Bruno Kaufmann, Nordeuropa-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Er verfolgt den Prozess in Oslo.
Info 3 Mittag.
Mit immer neuen Angeboten buhlen Schweizer Spitäler um Patientinnen und Patienten, um Kundschaft. Denn der Kostendruck ist enorm, der Konkurrenzkampf groß, nicht erst seit der Einführung der Fallpauschalen. Viele Spitäler wollen zum Beispiel, dass Frauen ihre Kinder bei ihnen gebären. Unter dem Label Geburtshaus bieten sie Geburten in einer besonders familienfreundlichen Atmosphäre an. Doch das ruft die Interessengemeinschaft Schweizer Geburtshäuser auf den Plan. Etikettenschwindel sei das, heißt es dort. Monika Zumbrunn mit den Einzelheiten.
Im Triemli-Spital Zürich ist es angedacht, im Universitätsspital Lausanne gibt es ein konkretes Projekt und im Kantonsspital Nidwalden in Stans ist es bereits umgesetzt, das Geburtshaus im Spital. In Stans können die angehenden Mütter wählen, ob sie bei heimeliger Atmosphäre mehr oder weniger ärztliche oder pflegerische Betreuung wünschen. Das Universitätsspital in Lausanne plant eine spezielle Abteilung, eine Maison de Naissance, in der Geburtsabteilung des Spitals. Sprecher Darcy Christen.
L'idée, c'est un endroit qui est moins médicalisé, mais qui est quand même proche.
Man plane einen Ort mit einer reduzierten ärztlichen Betreuung, mit einer warmherzigen Atmosphäre, der aber örtlich nah an der Infrastruktur eines Spitals sei, was allenfalls eine schnelle medizinische Intervention ermögliche. Bei den Geburtshäusern stoßen diese Pläne auf große Skepsis. Allerdings nicht, weil sie die Konkurrenz fürchteten, wie Renate Ruckstuhl betont, die Vizepräsidentin der Interessengemeinschaft, die die über 20 Schweizer Geburtshäuser vertritt.
Nein, der Konkurrenzgedanke ist sicher nicht der oberste Gedanke, sondern mehr, dass das Wort Geburtshaus missbraucht wird in einer Art, wo es so nicht stimmt.
Denn das Geburtshaus sei mehr als das Angebot, in einer familiären Atmosphäre ein Kind zur Welt zu bringen. Für Susanne Loy von der Geschäftsführung des Geburtshauses in Stans liegen zwischen Spital und Geburtshaus Welten.
Weil die Grundphilosophie zwischen Spital und Geburtshaus anders ist. Also die Hebammen gehen von Gesunden aus und beim Spital ist das nicht immer so.
Denn im Spital würde routinemäßig interveniert, zum Beispiel mit der kontinuierlichen Überwachung der kindlichen Herztöne. Für die Geburtshaushebammen ein überflüssiger Eingriff. Für das Spitalpersonal dient dies der Sicherheit von Mutter und Kind. Die Spitäler betonen denn auch die Sicherheit, die ein Geburtshaus im Spital biete. Olivia Zwissig, Leiterin der Geburtsstation im Kantonsspital Nidwalden in Stans.
Also das Wichtigste für uns ist, dass wir die Sicherheit und die Geborgenheit unter einem Dach anbieten können.
Die Sicherheit als PR-Schlagwort. Gerade darüber ärgern sich die Originalgeburtshäuser. Denn es impliziere, dass die Geburtshäuser außerhalb des Spitals eben nicht so sicher seien. Renate Ruckstuhl von der Interessengemeinschaft.
Ich denke nicht, dass wir auf der Spitalliste wären, wenn wir die Sicherheit nicht gewährleisten könnten. Da fühlen wir uns nicht ganz ernst genommen.
Die Verantwortlichen der Geburtshäuser wollen nun das Gespräch mit den Spitälern suchen.
Info 3 Mittag.
Wenn wir heute nichts unternehmen, könnten diesen Sommer in der Sahelzone 15 Millionen Menschen unter Hunger leiden. Das ist die Einschätzung der Vereinten Nationen. Die Hungerkrise in Mali, Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Tschad entwickelt sich schleichend. Damit es nicht zur befürchteten Katastrophe kommt, will die Glückskette nicht mehr länger zusehen und richtet ein Spendenkonto ein. Warum gerade jetzt? Das habe ich Priska Spörri von der Glückskette gefragt.
Also die Glückskette ist immer in Kontakt mit ihren Partnerhilfswerken. Und in der Sahelzone ist jetzt eben diese Nahrungsmittelkrise auf ihrem Radar. Sie haben bereits mit der Nothilfe begonnen. Und das ist für uns ein Zeichen, dass hier etwas getan werden kann. Und deshalb möchten wir unsere Partner jetzt unterstützen mit diesem Sammelkonto.
Nun ist es ja so, dass mehrere verschiedene Länder von dieser Krise betroffen sind. Was sind da die größten Probleme?
Es ist so, dass eben die ganze Problematik sehr vielschichtig ist. Die Probleme sind unterschiedlich von Land zu Land. Es gibt regionale Konflikte, dadurch auch Flüchtlingsströme. Das ist ein Problem. Das andere ist die langanhaltende Dürre. Das führt zu Nahrungsmittelknappheit und dann eben zu sehr hohen Lebensmittelpreisen. Also die Leute können sich zum Teil einfach nicht leisten, Nahrung zu kaufen.
Wenn man jetzt spendet, was konkret kann man denn unterstützen? Diese Hilfsprojekte, die Sie angesprochen haben.
Ja, also die Nothilfe, die läuft jetzt schon. Unsere Partnerhilfswerke haben begonnen, eben natürlich mit Wasserprojekten. Man muss die Menschen und ihre Nutztiere, die ihre Lebensgrundlage sind, unterstützen. Es gibt Bodenhaltungsprojekte, es gibt Projekte Food for Work. Also das heißt, die Menschen können mithelfen bei langfristigen Projekten und erhalten Lebensmittel. Es wird Saatgut verteilt. Man hofft ja, dass in der nächsten Regenzeit wieder angepflanzt werden kann.
Sagt Priska Spörri von der Glückskette. Spenden können Sie auf das Postkonto 10-15.000-6 mit dem Vermerk Sahel. Soweit Info 3 Mittag. Sie finden uns online unter drs.ch. Redaktion und am Mikrofon heute Brigitte Kramer.